HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Schönen guten Abend.
Anfang März wird in Italien eine neue Regierung gewählt und kaum jemand wagt sich im Moment an eine Prognose über Gewinner oder Verlierer.
Eine Regierungsmehrheit. Am nächsten käme zurzeit ein Bündnis, das Silvio Berlusconis Forza Italia mit rechten und rechtsextremen Parteien eingegangen ist.
Purtroppo questa presenza di questi migranti in Italia comporta.
Leider haben die Flüchtlinge dazu beigetragen, dass es bei uns im Land keine Sicherheit mehr gibt.
Avrebbe bisogno certamente di una.
Das Land bräuchte sicherlich eine solide Mehrheit als Wahlergebnis. Leider aber scheint das Wahlgesetz absichtlich so beschlossen worden zu sein, dass es breite Mehrheiten verhindert.
Wahlforscher rechnen mit einer Wahlbeteiligung auf einem Rekordtiefstand.
La Germania lo dimostra.
Deutschland, auch Großbritannien, Spanien und Belgien haben dieselben Probleme. In Italien sind wir an derartige Wahlergebnisse schon seit Jahren gewöhnt und auch mit ihnen umzugehen.
Stabile Mehrheiten sind kein Naturgesetz. In Italien weiß man das schon lange. In Deutschland lernen wir es gerade schmerzhaft. Über 3 Monate falschen um die Regierungsbildung. Jetzt muss auch noch die SPD-Parteibasis alles absegnen. Wenn das mal gut geht, oh je. Diese Ungewissheit ist für die deutsche politische Seele nur schwer zu ertragen. Aber die wollen wir heute mal ein bisschen beruhigen mit dem Blick auf Italien. Schlimmer geht's immer. Italien hat die Wahl. Dort ist die politische Seele Kummer gewöhnt. Und in 4 Wochen droht der nächste Härtetest. Dann stehen Parlamentswahlen in Italien an. Das Chaos geht in die nächste Runde. Das muss man sich mal vorstellen. Seit dem Krieg gab es in Italien schon 63 Regierungen. 3-mal so viele wie in Deutschland. Was geht es uns gut? Heute hat Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni an der Berliner Humboldt-Uni eine große Europa-Rede gehalten. Ausgerechnet Italien gibt uns eine Lektion in Europa. Manch einer denkt heute auch, ist es nicht eher umgekehrt, je nachdem, wie kompliziert der Wahlausgang in Italien sein wird, könnte Europa die nächste Krise ins Haus stehen. Das alles wollen wir heute mal untersuchen. Gucken wir zuerst auf die Ausgangslage. Italien 4 Wochen vor der Wahl. Und zumindest emotional geht es da schon heißer her als bei uns im ganzen Wahlkampf.
Immerhin in den italienischen Talkshows, in denen die Parlamentswahl ein Thema ist, geht es schon wieder munter durcheinander. Ansonsten kommt der Wahlkampf 4 Wochen vor dem 4. März nur mühsam in Gang. Es wird bis dahin nur wenige große Wahlkampfveranstaltungen geben. Die meisten Parteien investieren wenig in die Mobilisierung des Wahlvolks, sagt der Verfassungsrechtler Gino Scaccia.
Ormai la campagna elettorale si fa esclusivamente.
Inzwischen läuft der Wahlkampf nur im Fernsehen, im Internet, ohne jegliche Anbindung an die Wirklichkeit. Darin kann man auch einen Grund für den Erfolg der Fünf-Sterne-Bewegung sehen, denn dort mobilisiert man immer noch viel mit dem Megafon unterwegs, organisiert Veranstaltungen und ist in der Fläche sehr präsent. Andere Parteien haben das aufgegeben. Und von der Fünf-Sterne-Bewegung, die in den Umfragen die stärkste Einzelpartei ist, kommen nun auch neue Töne. Luigi Di Maio, der die Partei im Wahlkampf führt, spricht inzwischen nicht mehr vom Ausstieg aus dem Euro, aus Europa. Die Fünf-Sterne streben nach der Regierungsverantwortung. Doch ob es mit der Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen Koalitionspartner gibt, ist unklar. Matteo Renzi jedenfalls, der Chef des Partito Democratico, der erneut Ministerpräsident werden möchte, hält das für nicht finanzierbar. Wer euch verspricht, von morgen an gibt es keine prekäre Arbeit mehr, der nimmt euch auf den Arm. Es ist nicht mehr wie früher, als man bei Fiat oder anderswo immer den gleichen Job hatte. Jetzt gibt es das Internet, Innovation, eine sehr schöne, aber auch etwas gefährliche Zukunft. Und da ist es für mich wichtig, denen Sicherheit zu geben, für die das Geld nicht bis zum Ende des Monats reicht. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die Linke, der Partito Democratico, sollte meiner Meinung nach mehr an die Ärmsten denken, als an die, die schon Geld haben. Renzi ist sichtbar bemüht, das linke Profil seiner Partei herauszustellen. Dabei unken die Beobachter schon, am Ende könnte es eine große Koalition seiner Partei mit der Forza Italia von Silvio Berlusconi geben. Der 81-Jährige darf zwar selbst bis Ende 2019 kein politisches Amt bekleiden, musste zuletzt wegen Herz-Kreislauf-Problemen im Wahlkampf kürzer treten und schafft es dennoch wieder einmal, an seinem eigenen Mythos zu stricken.
Premesso che per quanto riguarda le promesse.
Ich habe meine Versprechen immer gehalten. 46 Reformen haben wir unter schwierigsten Bedingungen mit den Koalitionspartnern durchgebracht. Für mich ist das die erste moralische Pflicht der Politik, die Versprechen zu halten, die die Parteien im Wahlkampf gegenüber den Wählern machen. Für mich sind das mehr Verpflichtungen anstatt Versprechungen. Die meisten Wähler hinterlässt das ratlos. Viele sind unentschieden und setzen keine Hoffnungen in die Politik, welcher Couleur auch immer. Wahlforscher rechnen mit einer Wahlbeteiligung auf einem Rekordtiefstand. Grund dafür ist auch das neue, unübersichtliche Wahlrecht, das Kandidaten zum Beispiel erlaubt, in mehreren Wahlkreisen gleichzeitig anzutreten. So schickt Matteo Renzi die Staatssekretärin Maria Elena Boschi gleich in 6 Wahlkreisen zwischen Südtirol und Sizilien ins Rennen. Ein Problem, sagt der Verfassungsrechtler Gino Scaccia.
Se la legge elettorale rendesse.
Wenn das Wahlrecht eine Verbindung zwischen dem Gewählten und seinem Wahlkreis vorsehen würde, dann müsste er oder sie auch dort sein, um Wahlkampf zu machen, um die Stimmen der Bürger zu kämpfen. Aber es gibt keine authentische Repräsentation mehr, keine Verbindung zur Region. Die Kandidaten werden von den Chefs eingesetzt und werden für die politischen Spielchen auf nationaler Ebene gebraucht. Und das erklärt auch die Krise der Parteien und der politischen Entscheidungsprozesse. Mit einer schnellen Regierungsbildung nach dem 4. März rechnet kaum jemand. Nach der Wahl liegt der Ball bei Staatspräsident Mattarella, der am Ende nach einigen Wochen den Regierungsauftrag erteilt. Bis dahin bleibt Paolo Gentiloni als Ministerpräsident im Amt. Damit können viele Italiener ganz gut leben.
Jan-Christoph Kitzler über die Ratlosigkeit im italienischen Wahlkampf. Also die Lage dort ist um einiges komplizierter als bei uns in Deutschland. Das sortieren wir jetzt noch einmal mit Ernst Hillebrand. Er ist der Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Rom. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wir haben gerade schon gehört, die stärkste Kraft zurzeit wäre die europaskeptische Fünf-Sterne-Bewegung. Die kann man nun ganz schlecht mit einer Partei in Deutschland vergleichen. Was zeichnet diese Bewegung aus?
Na, diese Partei ist in erster Linie mal ein Vehikel der Unzufriedenheit der italienischen Bürger. Es ist von ihrer Genesis her ganz klar eine Protestpartei, die sich in ihren Anfängen sehr stark gegen das vermeintliche Versagen der sogenannten Casta, der politischen Klasse Italiens, gerichtet hat. Sie ist aber zunehmend in den letzten Jahren auch eine Partei geworden, die einen echten Regierungsanspruch artikuliert und auch einige Lokalwahlen gewonnen hat, Kommunalwahlen hier in Rom, aber auch in Turin, und sich jetzt in den letzten Monaten sehr stark in ihrer äußerlichen Präsentation gewandelt hat, um diesen Anspruch tatsächlich eine regierungsfähige Kraft zu sein, auch zu untermauern. Das liegt nicht zuletzt auch an dem neuen Spitzenkandidaten, einem sehr jungen, sehr telegenen, sehr eloquenten Schwiegersohn-Typ Luigi Di Maio, der diesen Anspruch, eine seriöse politische Kraft zu sein, relativ glaubwürdig, zumindest im Fernsehen, untermauert.
Das heißt, man könnte sie heute nicht mehr so einfach als plumpe Populisten beschimpfen?
Nein, würde ich nicht sagen. Also die Partei hat durchaus ein ausdifferenziertes Programm. Wenn man hier mit Leuten in Rom spricht über ihre parlamentarische Arbeit, hört man, weiß Gott, nicht nur Negatives. Man hört auch, dass sie einen sehr guten Zugang zu akademischen Zirkeln haben, also sich auch durchaus beraten lassen und beraten werden. Ich glaube, die Phase, wo es eine reine Waffanculo, also Beschimpfungspartei der politischen Klasse war, sind tatsächlich lange vorbei.
Beppe Grillo war ja der legendäre Gründer. Er kann nicht mehr antreten, weil er vorbestraft ist nach einem Verkehrsunfall mit Todesfolge. Welche Rolle spielt er noch in der Partei?
Der Beppe Grillo konnte aufgrund dieser Verurteilung ja nie antreten. Also er hat auch deswegen nie nach einem politischen Amt gestrebt. Das hat auch erklärt, dass das nicht sein Ziel ist. Er ist der Mann im Hintergrund, der Garante, wie es heißt, der Übervater, der im Zweifelsfall die parteiinternen Konflikte, die in großer Zahl vorhanden sind, weil es eine in sich sehr widersprüchliche Bewegung ist, im Zweifelsfall schlichtet. Ein Strippenzieher im Hintergrund.
Glauben Sie, diese Partei wäre inzwischen tatsächlich auch regierungstauglich?
Nein, das glaube ich nicht, weil die Positionen der Partei viel zu widersprüchlich sind, weil ihre internen Entscheidungsfindungsmechanismen viel zu komplex und praxisuntauglich sind. Aber es ist zumindest keine Partei mehr, die nur nicht rein Protest artikuliert, sondern in der Lage ist, auch Positionen zu formulieren, die durchaus Anklang in der italienischen Bevölkerung finden. Es ist interessanterweise die Partei, die gerade bei arbeitenden Menschen, also in der Mitte der Gesellschaft zwischen 30 und 45 mit Abstand am stärksten ist, die bei Selbstständigen am stärksten ist. Also insofern ist es durchaus eine Kraft, die in der Mitte der italienischen Gesellschaft angekommen ist und Interessen dieser aktiven Teils der Bevölkerung artikuliert.
Dann schauen wir auf die Sozialdemokraten. Ähnlich wie die deutsche SPD sind die in den letzten Jahren immer weiter abgestürzt. Sind die Gründe auch vergleichbar?
Naja, abgestürzt würde ich nicht sagen. Die Partei bewegt sich im Moment ungefähr bei denselben Werten, die sie bei den letzten Parlamentswahlen auch eingefahren hat. Insofern ist es also von einem richtig dramatischen Absturz würde ich nicht sprechen, zu dem man ja auch bedenken muss, dass sich der linke Flügel abgespaltet hat, der natürlich ein paar Traditionswähler mitgenommen hat. Also insofern würde ich sagen, die Situation ist gar nicht so dramatisch, wie vielleicht es in manchen Medien geschildert wird. Aber es ist natürlich so, dass die Partei im Vergleich zu diesem fantastischen Europawahlergebnis, wo Renzi damals mit 40% einen sehr großen Vertrauensvorschuss bekommen hat, heute deutlich schlechter dasteht. Die Gründe dafür sind sicherlich sehr vielfältig und haben sicherlich mit der wirtschaftlichen Entwicklung im Land zu tun, mit gewissen sozialen Problemen, auch mit einer gewissen Enttäuschung mit dieser Lichtgestalt Matteo Renzi. Das ist ein Bündel von Faktoren, die dazu geführt hat, dass die Partei heute wieder dasteht, wo sie auch bei den letzten Wahlen 2013 gestanden ist.
Es wird ja spekuliert, dass möglicherweise Matteo Renzi nach der Wahl eine große Koalition mit Berlusconi eingehen könnte. Ist das etwas, was in Italien kritisch betrachtet wird oder tut man das?
Schwer zu beantworten. Alle Akteure erklären ja, dass das nicht ihr Ziel wäre, sie sich auf keinen Fall auf eine große Koalition mit dem anderen einstellen wollen, sondern beide erklären, danach müsste es dann mit Sicherheit Neuwahlen geben. Die mediale Interpretation und auch die der politischen Insider ist natürlich eine andere. Man geht davon aus, dass bei dem vorhersehbaren Wahlergebnis, also ungefähr drei gleich starke Blöcke mit einem kleinen Vorsprung für die Parteien der Rechten, es tatsächlich zu einer Art Koalitionsbildung kommen wird. Und da sind natürlich diese beiden Parteien, die in der Mitte stehen, also die Partito Democratico und die Forza Italia von Silvio Berlusconi, sicherlich zwei Kandidaten, an die man zunächst relativ rasch denken würde.
Und ist das dann wiederum zu vergleichen mit einer GroKo, wie wir das in Deutschland so gerne nennen?
Würde ich sagen, dass es durchaus vergleichbar ist. Die Partito Democratico ist eine gemäßigte Mitte-Links-Partei. Silvio Berlusconi ist ja nicht der Exponent eines radikalen Rechtskurses, sondern ein klassisch rechtsliberaler Politiker, der seine antieuropäische Rhetorik mal hochfährt und mal runterfährt, aber in der politischen Praxis seiner Machtausübung in den letzten 20 Jahren ja immer jemand war, der alle europäischen Politikkompromisse mitgetragen hat. Also insofern würde ich sagen, es geht schon in die Richtung der deutschen GroKo.
Ernst Hillebrand, Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Rom. Von dort aus reisen wir jetzt weiter gen Süden auf den Spuren des Romans Maria, ihm schmeckt's nicht von Jan Weiler. Der hat ja tatsächlich eine italienische Familie, hat sie eingeheiratet. Zusammen mit seiner jungen Braut Sarah unternimmt er nun den ersten Urlaub in die Heimat seiner neuen Schwiegerfamilie in Süditalien.
Die Reise geht nach Campo Basso. Das ist ein kleiner Ort von etwa 50.000 Einwohnern. Er liegt 250 Kilometer südöstlich von Rom in den Bergen und langweilt sich. Campo Basso ist die Hauptstadt der Region Molise, die genauso klein ist wie die andere winzige Region Italiens, das Aostatal. Während man jedoch Letzteres für seinen Schinken und seinen Tourismus kennt, ist von Molise praktisch nichts bekannt. Die meisten Italiener waren noch nie hier. Diese Region ist also ungefähr so etwas wie das Saarland Italiens. Die Gegend von Campo Basso ist ziemlich karg und besteht aus Bergen, die mit grünen Sträuchern überzogen sind. Es gibt auch Oliven und Wein, aber keine Industrie und wenig Hoffnung. Diese wird zu einem großen Teil von Padre Pio genährt, dem aktuellen heiligen Superstar Italiens. Padre Pio hat einen Bart, der aussieht wie Auspuffqualm und soll schon als junger Mann Wundmale an Händen und Füßen gehabt haben, was als Zeichen besonderer Verbundenheit zu Gott gewertet wird. Außer Padre Pio gibt es nicht viel, woran die Menschen im Süden sich aufrichten können, seit der ruhmreiche SSC Neapel nicht mehr in der ersten Liga spielt. Der Glaube wohnt im Süden, das Geld im Norden. So einfach ist das. Das einzig Bekannte an Campobasso sind das Gefängnis, das etwas außerhalb einigen hochrangigen Mafia-Bossen Kost und Logis gewährt, und die Tatsache, dass die Großmutter von Robert De Niro im Nachbardorf wohnt. Robert De Niro soll aber bisher aus Zeitgründen nie vorbeigekommen sein. Ich aber fahre mit Sarah zu ihrer Familie nach Campobasso, das in culo al mondo liegt, wie die Italiener sagen, und was genau das bedeutet, was sie jetzt glauben.
Maria, ihm schmeckt's nicht. Gleich hören wir mehr davon. Schauen wir uns jetzt das Thema an, das den Wahlkampf in Italien am meisten prägt. Kein Wunder, das ist die Flüchtlingsproblematik. Das war ja auch in Deutschland ganz ähnlich. In Italien aber hat es natürlich eine vollkommen andere Dimension und vor allem die größere Tragik, denn dort liegen ja wortwörtlich die Ertrunkenen am Strand. Und Europa hat Italien mit diesem Problem lange Zeit im Stich gelassen, bis sich vor allem kirchliche Gruppen sagten, so kann es nicht weitergehen. Jan-Christoph Kitzler.
Der 3. Oktober 2013 war der Tag, der das Fass zum Überlaufen brachte. An dem Tag war vor der Mittelmeerinsel Lampedusa wieder mal ein Flüchtlingsboot gesunken. Rund 390 Menschen fanden damals den Tod. Und bei der katholischen Laienbewegung Sant'Egidio beschlossen sie, dass sich etwas ändern muss. Zusammen mit der Union der evangelischen Kirchen in Italien entschied man, humanitäre Korridore einzurichten. Seit 2016 sind sie Wirklichkeit. Seitdem wurden mehr als 1000 Flüchtlinge sicher nach Italien gebracht, aus dem Libanon, aus Libyen und auch aus Äthiopien. Per Flugzeug, finanziert mit Spendengeldern. Kein einfacher Weg, sagt Daniele Albanese von der Caritas. Wir haben das Verfahren neu ausgedacht. Wir, die Botschaft, die Regierung Äthiopiens. Wir haben ein bürokratisches Verfahren geschaffen, das in Zukunft funktionieren kann. Für die Auswahl führen wir viele Gespräche. Hauptkriterium ist, wie verletzlich die Menschen sind. Zunächst haben wir die ausgewählt, die in Italien medizinische Behandlung brauchen. Menschen mit Kindern, die in Sicherheit gebracht werden müssen. Auch dieses Jahr ist schon die erste Gruppe in Rom gelandet. 30 Syrer, darunter auch 13 Kinder. Manche sagen, die humanitären Korridore, die Sant'Egidio und die evangelischen Kirchen eingerichtet haben, sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Zum Beispiel Erasmo Palazzotto, der für die Partei Sinistra Italiana im italienischen Parlament saß. Das ist ein Feigenblatt angesichts dessen, was passiert. Die Vorstellung, dass wir mit einem humanitären Korridor für ein paar hundert Personen unser Gewissen beruhigen, soll nur davon ablenken. Aber gleichzeitig ist das auch interessant, denn es bedeutet, dass es möglich ist, humanitäre Korridore einzurichten, dass man den Menschenhandel stoppen kann, indem man legale Wege sucht. Darum geht es vor allem, zu zeigen, dass es auch anders funktioniert. Ohne die tausenden Toten auf dem Mittelmeer, ohne das große Geschäft der Schleuser, ohne dass Menschen zu Illegalen werden, die eigentlich ein Recht auf Asyl oder auf Schutz hätten. Wer in Lebensgefahr ist, muss sein Leben noch mehr aufs Spiel setzen, indem er illegal in unser Land einreist, anstatt auf legalem Weg. Zum Beispiel, indem man in irgendeine Botschaft der 27 EU-Länder geht und ein humanitäres Visum beantragt. Indem man für 200-300 Euro ein Flugticket kauft, statt den Schleuserbanden $5,000-6,000 zu zahlen. Denn so viel kostet die Reise aus der Heimat bis an unsere Küste. Die humanitären Korridore nach Italien funktionieren auch, weil die Regierung in Rom mitspielt. So hat das Außenministerium, nachdem schon 1000 Flüchtlinge auf diesem Weg gekommen sind, einem weiteren Kontingent von 1000 zugestimmt. Sie bekommen nach ihrer Ankunft sogenannte humanitäre Visa und können dann einen Asylantrag stellen. Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni kritisiert, dass Europa bei der Verteilung der Migranten nicht solidarisch ist, aber er ist auch stolz auf den italienischen Alleingang.
In sostanza abbiamo dimostrato che c'è una strada seria.
Wir haben gezeigt, dass es einen ernsthaften Weg gibt, der funktioniert. Nicht um so zu tun, als ob es das Problem nicht gäbe, sondern um es auf humane Weise anzugehen und sicher für unsere Mitbürger. Wir machen da weiter und ich glaube, das verdient allgemeine Unterstützung.
Che meriti un sostegno generale.
Fragt sich halt nur, ob das italienische Wahlvolk diese humanitäre Flüchtlingspolitik auch unterstützt. Karl Hoffmann lebt seit Jahren als freier Journalist auf Sizilien. Schönen guten Abend.
Buonasera, guten Abend.
Was denken die Leute bei Ihnen in der Pizzeria über diese humanitären Korridore? Bewegt sie das?
Ich glaube, die allermeisten, zumindest in der Pizzeria, in die ich gehe, in einem, ja, sagen wir mal, etwas populären Viertel von Palermo, die wissen gar nichts davon. Das ist eine Aktion, die ich auch verfolge seit einer gewissen Zeit und die sicherlich allen Respekt verdient und die ein gutes Beispiel sein könnte dafür, wie man ein Problem wie das der illegalen Immigration Richtung Italien und Europa vielleicht angehen könnte, aber das betrifft nur wenige Menschen und es betrifft vor allen Dingen nicht die Leute in der Pizzeria, die vor allen Dingen jene sehen, die auf anderem Wege nach Italien kommen, nämlich mit den Booten und dann in Sizilien ausgesetzt werden, oftmals illegal sind und dann versuchen müssen, sich irgendwie in Italien durchzuschlagen.
Wie denken dann Ihre Freunde über Europa in diesem Zusammenhang?
Europa ist, je weiter man nach Süden kommt in Italien, umso weiter auch entfernt. Entfernt von den Problemen und entfernt auch von den wirklichen Lösungen, die es bräuchte. Natürlich müsste gerade jetzt im Wahlkampf Europa eine große Rolle spielen, denn ohne Europa ist Italien sicherlich aufgeschmissen. Aber die Tatsache, dass die meisten Menschen, die in Italien ankommen, wir sprechen von den Migranten, auch in Italien bleiben müssen, weil das, was früher mal möglich war, dass die dann einfach weiterzogen mit dem Brenner nicht mehr gehen, weil man jetzt auf die Einhaltung der Dublin-Regeln achtet, das macht die Leute in Italien überall natürlich nicht gerade zu Freunden dieses Europa. Man beklagt sich. Man beklagt sich bei den anderen europäischen Partnern über die abhandengekommene Solidarität, was die Aufnahme von Flüchtlingen anbelangt und was die Weiterführung dieser Flüchtlinge in andere europäische Länder anbelangt.
Das heißt, man fühlt sich im Stich gelassen von Europa.
Genau so ist es. Man sagt ganz offen in Italien, Europa ist egoistisch geworden. Unsere europäischen Partner lassen uns alleine. Wir müssen das große Problem Flüchtlinge, das ein europäisches Problem ist, alleine tragen, weil in den anderen Ländern inzwischen man davon ausgeht, dass man mit Flüchtlingen nur noch Ärger hat und dass man sie eigentlich überhaupt nicht haben will.
Nun ist in 4 Wochen die Wahl. Das heißt, es ist jetzt eine Steilvorlage wahrscheinlich, um das auszuschlachten im Wahlkampf?
Ich glaube, dass das Problem Flüchtlinge wahrscheinlich das Hauptthema in diesem Wahlkampf noch sein wird. Er dauert ja noch einen Monat oder knapp und da wird man noch sehr, sehr viel hören und diskutieren darüber, wie man mit Flüchtlingen umzugehen hat. Nun haben auch die Ereignisse der letzten Tage natürlich dazu beigetragen. Der Schütze in Macerata, der mehrere afrikanische Zuwanderer verletzt hat, das ist ein Ausdruck natürlich, dass die Volksseele an einigen Stellen jetzt inzwischen langsam hochkocht. Und das wird sicherlich auch von den Parteien und ihren Vertretern im Wahlkampf weiter benutzt werden. Das Thema Sicherheit, innere Sicherheit, Sicherheit vor allzu viel Migration, das man verbindet mit möglichen Terrorakten, das alles ist natürlich in der Diskussion in Italien mittendrin.
Also in diesem Ort Macerata hatte ein rechtsradikaler Mann aus dem Wagen auf Schwarzafrikaner geschossen. 6 Menschen wurden verletzt. Wer profitiert denn jetzt von diesem Anschlag? Also ist jetzt nicht die Empörung gegen rechts groß?
Ja, wissen Sie, die Italiener halten sich weniger für, sagen wir mal, faschistisch oder faschistoid oder, wenn man so will, rassistisch. Nein, das lehnt man eindeutig ab. Es ist nicht so sehr das Problem, dass jetzt Italien einen Rechtsruck hat, der sicherlich da ist, aber der von den Italienern selber gar nicht so wahrgenommen wird. Was wahrgenommen wird, ist, dass die Migranten ein Problem sind, dass sie dafür sorgen, dass die Menschen verunsichert sind. Und das ist natürlich auch die Folge einer Politik, die mit der Migration in Italien in den letzten Jahren geschludert hat und wirklich nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen hat, um das Problem der Menschen, die kommen und dann nicht wissen, was man mit ihnen anfangen soll, in irgendeiner Form klarzukommen. Also das ist jetzt kein großer Nachteil für rechts, aber es ist auch kein wirklicher Vorteil für links.
Also ich meine, wenn ein Rechtsradikaler auf Migranten schießt, dann sollte man sagen, man hat ein Problem mit Rechtsradikalen und nicht mit Migranten.
Ja, genau so müsste man das meinen, aber die Diskussion darüber, ob in Italien man nun aufstehen müsste gegen rechts, die ist relativ beschränkt auf die, die links stehen. Die Italiener selber sind konservativ, sie sind auch rechtskonservativ, sie sind nicht unbedingt rassistisch. Aber das Problem ist jetzt nicht der eine, der da geschossen hat auf die Migranten, sondern das Problem ist für die Mehrzahl der Italiener, glaube ich, eben die Migration, die Einwanderung, die unkontrolliert ist, nach der Wahrnehmung der Menschen. Und diese Wahrnehmung ist das, was am Ende auch möglicherweise den Wählerwillen bestimmen wird.
Würden Sie sagen, die Ausländerfeindlichkeit nimmt zu?
Ich würde sagen, dass die Bereitschaft, gegen Ausländer zu sein, zunimmt. Ich glaube, dass die Italiener an sich wirklich ein aufnahmefreudiges Volk sind, solange es irgendwie machbar ist. Aber ich glaube, dass viele Italiener inzwischen an die Grenze gekommen sind, dass sie nicht mehr glauben, dass Italien das schaffen kann und dass die Rufe von links, wir schaffen das, so wie das in Deutschland ja vorgemacht wurde, in Italien auch bei den Wahlen wahrscheinlich nicht mehr bei allen Italienern ziehen werden.
Glauben Sie, Ihre Freunde in der Pizzeria fiebern auf diese Wahl hin oder nimmt man das eher desinteressiert zur Kenntnis, dass da mal wieder gewählt wird?
Wahlen sind immer wichtig in Italien, auch wenn man das nicht glauben will. Die Wahlbeteiligung ist doch immer wieder relativ hoch, zumindest bei diesen nationalen Wahlen. Also da geht man von 70-75% aus. Das müsste eigentlich hinhauen. Und das zeigt, dass die Italiener schon interessiert sind an den Wahlen. Aber ihr Glauben an die Politiker, an die Fähigkeit der Politiker, ihr Glauben an die Parteien, an die einzelnen Parteien, schwindet von Jahr zu Jahr, von Wahl zu Wahl. Im Augenblick ist nach einer jüngsten Umfrage etwa 80% des Wahlvolkes davon überzeugt, dass das, was die Parteien eigentlich vortragen und was sie versprechen, sie sowieso nie einhalten werden. Trotzdem gehen die Italiener zur Wahl.
Und was ist schlimmer, die Enttäuschung über die Politiker oder über die Fußballnationalmannschaft?
Über die Fußballnationalmannschaft, denn bei den Politikern hat man sich nie wirklich Großes erwartet.
Und jetzt wird Italien nicht bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Hat man das verkraftet in Ihrer Pizzeria?
Aber ja, das ist inzwischen, natürlich ist es ein Drama und man wird darüber, wenn die Weltmeisterschaft dann stattfinden wird, dann wird natürlich in jedem Kommentar das Bedauern darüber, dass die Italiener wieder mal nicht dabei sind oder diesmal ausnahmsweise nicht dabei sind, das wird natürlich hochkommen. Aber die Italiener sehen das schon selber auch so, dass sie eigentlich wirklich nicht das geleistet haben bei der Vorrunde, das sie hätten leisten sollen. Und sie haben es inzwischen akzeptiert, dass es ihre eigene Schuld war, dass sie da rausgeflogen sind.
Karl Hoffmann, herzlichen Dank und trinken Sie einen Grappa auf uns. Vertrauen in ihre Politiker und Institutionen, das ist den Italienern irgendwann abhanden gekommen, so sie es denn jemals hatten. Diese Erfahrung beschreibt auch Jan Weiler in seinem Roman Maria, ihm schmeckt's nicht. Darauf hören wir jetzt ein bisschen mehr. Jetzt schildert er eine typische Wohnzimmerszene zu Hause.
Wir laden unser Gepäck ab und gehen wieder zu Nonna Anna, weil dort gegessen wird. Es ist ein heißer Abend und über dem Tisch fliegen arme Insekten mit verzweifeltem Knistern in ein Mückenkrematorium. Der Fernseher läuft, denn gleich kommt La Speranza und Nonna darf keinesfalls versäumen, wie der brutale Gutsbesitzer den Landvermesser zur Rede stellt, weil dieser seiner Tochter in ungebührlicher Weise nachsteigt. Vor diesem Schocker kommen aber zunächst die Nachrichten, die hier niemanden vom Stuhl hauen. Interessanterweise lässt meine Familie die Weltpolitik total kalt. Egidios Kommentar zu den im Fernsehen ausgestrahlten Bemühungen von Jacques Chirac um eine erfolgreiche französische Außenpolitik besteht aus genau zwei Wörtern. Schicke Krawatte. Man kann diesen Umgang mit den Nachrichten auch ignorant nennen, doch das trifft es nur zum Teil. Denn die regionale Berichterstattung wird leidenschaftlich verfolgt, etwa wenn die Ergebnisse eines neapolitanischen Pizzateig kunstvoll durch die Gegendwirbelwettbewerbes bekannt gegeben werden. Aber auch Lokalpolitisches erregt die Marzipanes mitunter aufs Heftigste. Die Gegend ist in letzter Zeit von Erdbeben und Überschwemmungen heimgesucht worden und wie so oft haben sich die Behörden beim Katastrophenmanagement nicht mit Ruhm bekleckert. Als in einem Nachbarort von Campobasso 2 Dutzend Kinder unter dem Schutt ihrer Schule begraben wurden, konnten die eingesetzten Bagger und Räumgeräte nicht rechtzeitig am Unfallort sein, weil sie auf halber Strecke stehen blieben. Jemand hatte den Diesel aus den Tanks geklaut. Solche schlimmen Unzulänglichkeiten lassen die Italiener an ihrer eigenen Wesensart verzweifeln. Alles Lumpen, brummt Raffaele, der ja ein leise gestörtes Verhältnis zu staatlichen Einrichtungen hegt.
HR2 Kultur, der Tag. Schlimmer geht's immer. Italien hat die Wahl. Heute reden wir ja in Deutschland eigentlich hauptsächlich über den Koalitionsvertrag der neuen GroKo. Das wird auch in Italien genau registriert heute. Vor allem die Europapassagen in diesem Papier. Wird Italien in der EU vielleicht an Einfluss verlieren? Andreas Meyer-Feist aus Brüssel.
Eine neue starke Achse Paris-Berlin zeichnet sich ab. Das ruft aber auch mögliche Verlierer auf den Plan, vorneweg Italien. Ein Land, das sich schon jetzt von der Europapolitik missachtet fühlt. Hier misstraut man den Europapassagen im Koalitionsvertrag. In Rom fürchtet man die enge Zusammenarbeit zwischen Berlin und Paris. Italien könnte endgültig abgehängt werden. Aber Regierungschef Paolo Gentiloni will nicht abseits stehen.
We are a very, very stable country.
Italien sei äußerst stabil und Gentiloni hofft, dass das auch nach den Parlamentswahlen so bleibt.
Italy will keep its stability.
Doch in Brüssel gibt es Zweifel. Die wohl schwierigsten Wahlen seit Jahrzehnten stehen bevor. Es ist völlig offen, welche Regierung überhaupt zustande kommt. Wird es eine proeuropäische sein oder eine europafeindliche Regierung? Gentiloni beruhigt.
The populist anti-EU position will not prevail.
Populisten und EU-Gegner werden sich nicht durchsetzen, versicherte Gentiloni beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Aber es gibt Misstrauen, auch gegen ihn. Was passiert, wenn er mit EU-Gegnern gemeinsame Sache macht nach der Wahl? Wäre das eine Option?
The answer is no.
Gentiloni versucht hier eine gewisse Sicherheit zu geben, in unsicheren Zeiten. Viele Italiener fühlen sich von der EU aber alleingelassen, schon in der Migrationspolitik. Italienische EU-Diplomaten warnen, wenn Deutschland und Frankreich jetzt gemeinsame Sache machen und Italien europapolitisch abhängen, ist das Wasser auf die Mühlen der EU-Feinde. In Brüssel schauen aber alle auf Deutschland und nur weniger auf Italien.
Wichtig ist, dass Deutschland bereit bleibt, den Karren zu ziehen,
erklärte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker unlängst in Brüssel.
Aber alleine kann sie den Karren auch nicht ziehen.
Italien soll mitziehen. Kein EU-Land werde abgehängt, versicherte Bundeskanzlerin Merkel nach dem letzten Gipfel. Aber auch,
dass nicht alle immer an den gleichen Integrationsstufen teilnehmen werden. Hier geht es um einen Zeitraum von etwa 10 Jahren.
Was aber passiert, wenn Italien eine EU-feindliche Regierung bekommt? Es gibt unterschwellige Warnungen. Verhältnisse wie in Polen mit Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit würden in keinem EU-Land geduldet.
Sorry, we cannot remain silent if that happens,
warnte EU-Kommissionsvize Frans Timmermans. Seine Aufgabe:
to look after the rule of law in every single member state.
Und auch für den CSU-Europapolitiker Manfred Weber gibt es keine Ausnahmen.
Egal, wer in einzelnen Staaten politische Mehrheiten hat und regiert, ich bin überzeugt, dass die Mehrheit der Europäer genau das von Europa erwartet.
Die Angst vor einer europafeindlichen Regierung in Rom ist groß. Und in Brüssel erinnert sich so manche an den ehemaligen italienischen Regierungschef Matteo Renzi.
L'Europa è casa nostra. Non solo nostra, di noi italiani, ma è casa nostra.
Nicht nur Italien, Europa ist unser Zuhause, versicherte er 2016. Damals gab es viel Geld aus Brüssel für die Erdbebenopfer in Italien.
Viva l'Italia, viva l'Europa.
So deutlich würde man das in Brüssel auch heute gerne hören.
Welche Rolle also spielt Italien in Europa und wie könnte sich das ändern? Das besprechen wir jetzt mit Josef Janning vom European Council on Foreign Relations. Das ist eine europäische Denkfabrik. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Also gestern erst haben Sie eine neue Studie vorgestellt, in der Sie den Zusammenhalt Europas untersucht haben. Und das Ergebnis lautet, der Zusammenhalt in Europa ist größer, als man so denkt. Italien aber betrachten Sie als ein Sorgenkind. Woran machen Sie das fest?
Nun, wir haben ja die Entwicklung seit 2007 aufgenommen und die Werte zwischen 2007 und 2017 verglichen. Und da sieht man, dass in Italien doch die Zusammenhaltswerte, die wir messen, also auf der großen Ebene Handels- und Wirtschaftsfragen bis zu Finanzfragen und politischer Zusammenarbeit, bis auf die individuelle Ebene der Erfahrungen und der Einstellungen, Italien absackt in beiden Richtungen. Und das macht sich ganz besonders im Bereich der wirtschaftlichen Verbindungen auf der einen Seite und im Wahlverhalten der Italiener auf der anderen Seite, auf der individuellen Seite bemerkbar. Und dieser doppelte Rückgang ist etwas, was wir aufmerksam beobachten, denn wir sehen viele andere Länder, in denen es sehr schwierige Verhältnisse gibt, wie etwa in Irland, wo der individuelle Zusammenhalt hochgegangen ist. Oder wo es noch schwieriger ist, wie in Griechenland, wo zwar auf der individuellen Ebene ein starker Rückgang zu verzeichnen ist, aber wenigstens die großen Makrofaktoren von Wirtschaft und Finanz und politischer Zusammenarbeit bleiben gleich.
Wie können Sie das nochmal konkretisieren? Wie messen Sie, wie die Leute individuell über Europa denken? Wie messen Sie da Zusammenhalt?
Wenn wir über Zusammenhalt sprechen, dann benutzen wir eine Hilfskonstruktion. Wir fragen nach den Faktoren, die den Willen zur Zusammenarbeit stärken. Denn das bedeutet Zusammenhalt im soziologischen Sinne. Das heißt also, wir fragen, welche Faktoren werden dafür sorgen, dass bei den Menschen und bei den Politikern die Bereitschaft, mit anderen Europäern zusammenzuarbeiten, wächst. Und wir haben davon 32 identifiziert. Ich habe eben ja einige angesprochen. Und die haben wir zu 10 Indikatoren zusammengefasst, die sowohl die große gesamtgesellschaftliche Ebene als auch die individuelle betreffen. Und dann können Sie diese sehr schönen 4-Felder-Matrix-Darstellungen zeichnen, die zeigen, wo Länder absolut und relativ zueinander stehen.
Was sieht man auf dieser Zeichnung?
Auf dieser Zeichnung sieht man, dass Italien über diese 10 Jahre nach links unten rutscht. Das heißt, links unten in einer solchen Matrix ist das Feld ausgeprägt schwachen Zusammenhaltes. Großbritannien ist da in der Nähe der Italiener. Und welches Potenzial gewissermaßen niedriger Zusammenhalt in der Politik haben kann, haben wir im Brexit-Referendum gesehen.
Das heißt, Großbritannien ist auf Ihrer Zeichnung ganz unten links und darüber liegt Italien. Könnte man daraus den Schluss ziehen, in Italien ist die Gefahr groß, dass dann auch irgendwie so eine Brexit-Debatte beginnt, also Exit oder so?
Wenn es in Italien eine politische Kraft gibt, die diesen Austritt anstrebt und ansteuert und so wie das in Großbritannien der Fall gewesen ist, bis in die Mitte des politischen Spektrums hineinwirkt, dann zeigen unsere Daten, dass die Entscheidung durchaus für einen Austritt ausgehen könnte. Das ist natürlich keine präzise Vorhersage, nur unser Argument ist, wenn die Zusammenhaltsfaktoren schwach sind, dann ist vieles möglich, dann sind auch Entscheidungen möglich, die brechen mit der bisherigen Politik und der politischen Tradition eines Landes.
Aber noch gibt es ja eine Exit-Diskussion gar nicht, den Begriff haben wir gerade mal erfunden.
Ja, das haben wir in der Tat. Sogar hat es eine Rückbewegung der neuen oder populistischen politischen Kräfte gegeben, die am Anfang durchaus mit dem Thema des Euro-Ausstiegs oder des EU-Ausstiegs liebäugelt hatten, die sind inzwischen abgerückt von dieser Position. Denn sie sehen sehr genau, dass Italien die Europäische Union braucht und deswegen in der Europäischen Union bleiben sollte.
Ist Brüssel vielleicht auch so ein bisschen ein Sündenbock in Italien? Die sind alles schuld?
Ja, Brüssel ist aus italienischer Sicht vieles schuld, denn Italien fühlt sich, das haben ja auch die verschiedenen Beiträge in ihrer Sendung deutlich gemacht, von den anderen Europäern und den Technokraten, wie das häufig so schön heißt, in Brüssel nicht richtig ernst genommen. Man fühlt sich vernachlässigt gegenüber dem neuen Osten der Europäischen Union, wo doch die Strukturprobleme in Italien noch längst nicht überwunden sind, gerade im Süden nicht. Und man fühlt sich alleingelassen in der Frage der Flüchtlingskrise, die in Italien deutlich früher und zum Teil dramatisch begonnen hat.
Und dieser Punkt ist ja durchaus auch berechtigt, also aus italienischer Sicht.
Ja, die Punkte sind insgesamt berechtigt.
Also auch die Aspekte, dass man den Süden vernachlässigt, ist es auch berechtigt?
In gewisser Weise ja. Was die Italiener häufig nicht sehen, ist, dass die Schwäche ihres Regierens auf der nationalen, aber vor allen Dingen auf der regionalen und lokalen Ebene dafür sorgt, dass sie nicht mehr Nutzen aus Programmen der Europäischen Union ziehen können. Da geht es um gute Regierungsführung, um klare Regeln und um eine verlässliche Einhaltung, Korruptionskontrolle, organisierte Kriminalität. Das sind die Punkte, die die Italiener hier behindern. Das blenden sie häufig ein wenig aus, in dem Glauben, das könnte etwa über den Hebel Europa korrigiert und beseitigt werden.
Italien ist Gründungsmitglied der Europäischen Union. Wenn es dort eine ernsthafte Diskussion über einen Ausstieg geben würde, das wäre natürlich katastrophal. Wie sollte man in Brüssel reagieren, um so etwas vorzubeugen?
Man muss die Befindlichkeiten und Probleme, aber auch die Wahrnehmungen in der Öffentlichkeit in jedem Mitgliedstaat ernst nehmen. Das zeigt unsere Analyse sehr deutlich. Es gibt kein Allheilrezept, wie man Zusammenhalt erzeugen oder hochhalten kann, sondern es ist viel Aufmerksamkeit nötig und vor allen Dingen, es ist ein Eingehen auf die spezifischen Problemlagen und die spezifischen Wahrnehmungen in jedem der Mitgliedstaaten erforderlich.
Jetzt haben wir gerade gehört, im Einstieg des Vertrages für die Große Koalition ist ein großes Europakapitel. Es könnte eine neue deutsch-französische Achse in Europa entstehen, um Europa voranzutreiben. Ist das etwas, wo Italien sich Sorgen machen muss oder könnte man sie damit reinnehmen?
Natürlich könnte man und müsste man auch die Italiener damit hereinnehmen, denn in der Europäischen Union ist es ja nicht so, dass wenn Deutschland und Frankreich sich einig sind, dann ist praktisch die Debatte beendet, sondern dann geht sie eigentlich erst los. Denn ohne Deutschland und Frankreich passiert so gut wie nichts. Aber Deutsche wie Franzosen wissen, dass sie für die Politikgestaltung auf europäischer Ebene immer die Mitwirkung und die Zustimmung anderer Mitgliedstaaten brauchen. Und deswegen ist es gute Praxis, gute Politik, auf andere zuzugehen und sie ins Boot zu holen. Die Italiener sind nur in den letzten Jahren oft nicht diejenigen gewesen, die immer sofort hier gerufen haben. Sie haben sich etwa seit den frühen Berlusconi-Jahren von ihrer alten überaus engagierten Position doch deutlich entfernt.
Heute hat ja der italienische Ministerpräsident Gentiloni in Berlin eine Europarede gehalten, aber es hat niemand zugehört, weil sich alle mit sich selbst beschäftigt haben in Berlin.
Ja, das ist leider der Fall. Gentiloni gehört zu denjenigen, die diesen europäischen Geist der italienischen Politik atmen. Also ihn muss man da nicht in den Blick nehmen, wenn es um Euroskepsis und Europaskepsis in Italien geht. Aber er ist eben nicht repräsentativ für einen Gutteil des politischen Establishments in Italien und auch nicht repräsentativ für die Öffentlichkeit. Italien, das an jeder der großen Stationen früherer Integrationsentwicklung beteiligt war, schlingert jetzt ein bisschen. Und je mehr gewissermaßen man politisch daran erinnern muss, dass man ja auch noch da ist, umso schlechter steht es in Wirklichkeit um den tatsächlichen Einfluss eines Landes wie Italien in der europäischen Politik.
Josef Janning vom European Council on Foreign Relations, herzlichen Dank. Und wir hören noch einen Ausschnitt aus Maria, ihm schmeckt's nicht. Jetzt ist der Herr unterwegs mit seinem Schwiegervater Antonia im Auto von Krefeld nach Süditalien. Da gibt es einiges zu besprechen.
Nachdem Antonio mich abgeholt hat, macht er sich auf dem Beifahrersitz bequem und schläft umgehend ein. Hinten ist kein Platz mehr für ihn, denn da liegt schon die Kommode und fault vor sich hin. Er ist die 650 Kilometer zwischen seiner und unserer Wohnung in rekordverdächtigen 9,5 Stunden gefahren. Und zwar tippetoppo ohne eine einzige Situation pericolosa und keine kleine Stau weit und breit. Ich fahre also los und kaue an den Käsebroten, die meine Frau uns mitgegeben hat, während Antonio mit seinem Schnarchen die Anlieger der Brenner-Autobahn unterhält. Komisch. Zu Hause schläft er nie, auf Reisen ständig. Vielleicht sollte er für sein Schlafzimmer ein sich drehendes Bett kaufen. Am Südende des Gardasees wacht er auf. Und von da an redet Antonio ohne eine einzige Unterbrechung, bis wir in Campo Basso ankommen. Etwa auf der Höhe von Bologna erläutert er mir das Wesen von Silvio Berlusconi. Ist ein Imbroglione, eine Kerl, eine Gauner, aber ist er erfolgreich? Italiener lieben nicht die Politik, aber lieben sie die Erfolge. Ich stimme zu. Schließlich spielen auch italienische Fußballmannschaften meistens einen grausamen, aber erfolgreichen Fußball.
Und da haben wir dieses Stichwort Silvio Berlusconi. Das müssen wir uns jetzt auch mal genauer ansehen. Eine der schillerndsten Figuren im italienischen Wahlkampf. 82 Jahre. Man sieht es ihm nicht an. Klar, geliftet. Seine Energie nimmt nicht ab. Und er ist wieder mit dabei. Wie kann das eigentlich sein? Tassilo Forchhammer beschreibt uns dieses Phänomen.
Der Mann hat ein Gespür für die Massen. Er weiß, was die Menschen denken und was sie hören wollen. Zum Beispiel, dass die Welt schlecht geworden ist und dass früher alles besser war. Ein Euro ist nicht mehr wert als unsere alten 1000 Lire, oft sogar weniger, sagt er dann beispielsweise.
Un euro non vale più delle nostre vecchie 1000 Lire, in molti casi vale anche meno.
Mit all den Steuern, die die Italiener bezahlen, hätten sie schon das Recht darauf, dass alles wie geschmiert läuft, ist auch so ein Satz, den Italiener gerne hören. Denn tatsächlich ist die Steuerbelastung hierzulande extrem hoch.
Vede, con quello che gli italiani pagano di tasse, avrebbero il diritto di avere una macchina pubblica in perfetta efficienza.
Durchaus populär ist auch der Hinweis auf die hohe Kriminalitätsrate. Leider haben die Flüchtlinge dazu beigetragen, dass es bei uns im Land keine Sicherheit mehr gibt, sagt Silvio Berlusconi.
Purtroppo questa presenza di questi migranti in Italia comporta una quasi inesistenza della nostra sicurezza.
Danach folgt die Statistik, ein Diebstahl alle 24 Sekunden und so weiter. All das bringt er in einfache, schöne Sätze, die auch an jedem Stammtisch funktionieren. Mit Jammern allein ist es aber nicht getan. Silvio Berlusconi setzt noch eins drauf und erklärt, dass alles noch schlimmer kommen könnte. Heute ist Italien noch stärker in Gefahr als früher. Es gibt keine Postkommunisten mehr, aber es gibt eine politische Bewegung, die die schlimmsten Ideen der Linken übernommen hat. Massenarmut und Gerechtigkeitsfimmel. Dazu kommt eine totale Unerfahrenheit und Unfähigkeit zu regieren. Die Rede ist von der Fünf-Sterne-Bewegung, die nach aktuellen Umfragen bei den Parlamentswahlen im März zur stärksten Partei werden könnte. Diese Personen haben nie etwas im Leben zustande gebracht. 87% dieser Parlamentarier haben noch nie eine Steuererklärung gemacht. Sie haben noch nie gearbeitet. Eine eventuelle Regierung mit ihnen wäre nicht nur unfähig, sondern würde auch die Mittelschicht mit Steuererhöhungen abstrafen, die uns alle in den Ruin treiben würden. Einen wie Berlusconi kann das nicht ruhen lassen. Schon seine Mutter habe erkannt, dass einer wie er vor der Verantwortung nicht davonlaufen könne. Sie sagte mir, ich war und bin dagegen, dass du in die Politik einsteigst. Doch wenn dein inneres Bedürfnis so stark ist, dann wärst du nicht der Sohn, den dein Vater und ich aufgezogen haben, wenn es dir schließlich am Mut fehlte, das auch zu tun. Am Ende habe er schließlich auch bewiesen, dass er es besser könne. Mit meiner Regierung hatte ich es geschafft, die afrikanischen Küsten unter Kontrolle zu bringen, besonders in Libyen mit Oberst Gaddafi. Damals hielten sie die Flüchtlinge auf, bevor sie in die Schiffe steigen konnten, um das Mittelmeer zu überqueren. Die Botschaft: Im Gegensatz zu den heutigen Regierungen hatten wir die Lage noch im Griff, meint Silvio Berlusconi. Und im Gegensatz zu den, wie er sagt, professionellen Politikern, werde er seine Versprechungen halten. Ganz einfach deshalb, weil er sie früher schon gehalten habe. Tatsächlich scheint der Cavaliere mit dem Krokodilslächeln bei den Italienern eine tiefe Sehnsucht nach der guten alten Zeit zu befriedigen, in der es vielen noch besser ging, weil die Regierungen damals vieles auf Pump finanziert haben, worunter Italien noch heute zu leiden hat. Ähnlich könnte es auch diesmal laufen. Berlusconi hat bereits allen Senioren eine Mindestrente von 1.000 Euro versprochen, damit diese ihre jungen Verwandten besser unterstützen können. Der Mann bringt es fertig, sogar die Jungen für eine Rentenerhöhung zu begeistern.
Silvio Berlusconi, ein echtes Original. Ich glaube, sowas kann man in Deutschland gar nicht verstehen. Aber vielleicht kann uns da ja die Kollegin Tonia Mastroboni weiterhelfen. Sie ist die Berlin-Korrespondentin der italienischen Zeitung La Repubblica. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was finden die Italiener bis heute an Berlusconi so toll? Nach den vielen Skandalen mit Bunga-Bunga-Partys und so, da jemand wird doch in Deutschland unten durch.
Ja, ich habe mich während habe ich mich ein bisschen abgelenkt, weil ich höre diese Sachen schon seit 23 Jahren. Seit 23 Jahren.
Tut mir leid.
Sagt Berlusconi genau dieselben Sachen. Nein, ist hier ja absolut korrekt und so. Und er hat seine Versprechen niemals gehalten. Er war ja angetreten 1994, indem er sagte, ich werde eine Steuerreform machen, eine Revolution, nur noch zwei Steuern werden wir bezahlen, zwei Steuersätze und so. Und das hat überhaupt nicht, das hat er niemals machen können. Also er hat nie seine Versprechen gehalten. Italien ist in der Zeit, sind die Schulden hochgeschnellt, die Produktivität ist total runtergegangen, die Defizitgrenze ist ständig überschritten worden. Also wenn man aber in eine Bar geht, also ein Café würde es hier in Berlin sein, eventuell, und man fragt irgendjemanden, ja, 10 verschiedene Leute, ein Stichwort, keine Ahnung, was denkst du über die Regierung, was denkst du über das, was denkst du über dies, dann sagen die Leute irgendwelche Allgemeinplätze oft und die Allgemeinplätze nimmt Berlusconi auf und verwendet sie als Kampfslogan, sagen wir mal so. Das ist immer seine Stärke. Also er macht den Bauch der Leute und er redet einfach diesen Allgemeinplätzen nach. Also ich meine, natürlich sind Steuern doof oder natürlich in Italien gibt es die Tendenz eben, sich über Regierungen aufzuregen. Die gibt es schon immer. Es gibt immer so ein Misstrauen allen Regenten gegenüber und er redet einfach diesen Leuten nach. Er hat so einen antipädagogischen Ansatz. Ich meine, wir hatten ja sehr lange die Linke in Italien, die diesen pädagogischen Ansatz hatte, was nicht immer schlecht war, glaube ich. Und er hat genau diesen umgekehrten Ansatz. Er spricht den Leuten alles nach, was sie hören wollen.
Sie haben ja selbst heute alle Hände voll zu tun gehabt mit der deutschen Regierungsbildung. Darüber berichten Sie als italienische Auslandskorrespondentin. Was werden Sie morgen schreiben? Alles okay in Deutschland?
Ja, bisher ja. Ich meine, was ich sehe, ist eben, die CDU hat sehr viel eingebüßt. Ich habe heute irgendjemand gelesen, der hat darüber gewitzelt, dass zum Glück noch das Kanzleramt da ist für die CDU. Also es stimmt schon, dass die SPD ziemlich viel kassiert hat. Die SPD steht ja auch vor einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Jetzt sind es 2 Wochen, in der Martin Schulz und der Gipfel der SPD wird zittern, weil es gibt ja diese Umfrage unter den Mitgliedern und das wird ja auch nicht so leicht sein. Aber ich denke, heute hat die SPD ganz schön kassiert.
Sie gucken ja mit Ihrer italienischen Brille auf unsere deutsche Regierungsbildung. Wir sind nervös nach 3 Monaten geschäftsführender Regierung. Wie sehen Sie das?
Naja, ich sehe das locker. Weil wir haben ständig entweder keine Regierung oder wir sind im Wahlkampf oder wir müssen eine Regierung bilden. Das ist ja so ungefähr Schicksal der Italiener. Also die sind immer mitten in irgendetwas, was gerade kaputt geht oder was gerade wieder neu zusammengeschmissen wird. Und also ich sehe das ziemlich locker. Wir sind eigentlich in einer ständigen geschäftsführenden Regierung. Und ich muss sagen, momentan die Gentiloni-Regierung tut seinen Job eigentlich ganz gut.
Ich sagte gerade schon, Paolo Gentiloni hat heute in Berlin eine große Europarede gehalten. Hat leider keiner zugehört, weil wir mit der eigenen Regierung beschäftigt waren. Aber kann das denn Zufall sein, dass der kurz vor seiner eigenen Wahl eine solche Rede in Berlin hält?
Das ist eine sehr gute Frage, weil Danke. Ich meine, wir wählen ja Anfang März. Ich denke, Merkel will vielleicht ein Zeichen setzen, ein Zeichen, also zeigen, dass sie Paolo Gentiloni vertraut. Ich glaube, er hat auch Vertrauen hier in Berlin in der Regierung. Er tritt sehr, wie soll ich sagen, nüchtern auf. Er ist ein sehr moderater Politiker. Er tritt ganz anders auf, als wir es in den letzten Jahren in Italien gewohnt waren, also mit Berlusconi und auch Renzi. Und ich glaube auch, dass er ist ja in einer Partei, Partito Democratico, die inzwischen die einzige wirklich proeuropäische Partei in Italien geblieben ist. Und deswegen glaube ich, dass auch da Merkel wichtig ist. Also ich meine, dass dieses Treffen wichtig ist.
Eben, das ist ja der Verdacht. Also das war ein internationaler Auftritt, der sozusagen eine kleine Wahlkampfhilfe sozusagen sein könnte. Wäre es gut für Deutschland oder für Frau Merkel, wenn Gentiloni Ministerpräsident bliebe?
Ich glaube, es wäre sehr gut, weil mit Gentiloni, ich meine, es wird ja jetzt diesen Schulterschluss geben, der steht ja auch ganz groß im Koalitionsvertrag, dieser Aufbruch für Europa, die Reform in der Eurozone. Und da, glaube ich, ist die Gefahr groß, wenn wir keine moderate, also wenn wir keine Regierung bekommen, eben mit jemandem wie Gentiloni, dann könnte schwierig werden für Italien. Ich meine, Italien ist immerhin nach Brexit das drittwichtigste Land in der EU. Und jetzt diese deutsch-französische, sagen wir mal so, dieses Projekt Europa zu die Eurozone zu reformieren könnte, so enden, dass Italien draußen bleibt, also zumindest in dieser sehr wichtigen Phase. Und deswegen glaube ich, dass eine Gentiloni-Regierung da viel besser wäre als andere.
Rechnen Sie in Italien mit einem Rechtsruck bei dieser Wahl?
Ja, auf jeden Fall. Denn die Wahl war sehr dominiert. Ich habe noch nie so eine schreckliche Wahlkampagne gesehen. Der Ton ist sehr aggressiv allgemein. Ich muss sagen, auch zum Teil vom Partito Democratico. Immigration war ein großes Thema. Und da ist es auch sehr schwer, mit Europa zu punkten, weil die Italiener sich sehr alleingelassen fühlen mit Europa. Also ich glaube schon, dass es wird jetzt schwierig, eine schwierige Zeit kommen. Und ich glaube auch, dass dieser Rechtsruck, der ist ja schon jetzt in den Umfragen. Ne? Also das rechte Lager ist schon das größte Lager.
Was würden Sie sich wünschen, um einen guten Fortgang der europäischen Entwicklung auch zu haben?
Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass das klappt natürlich mit Macron, Merkel und der Reform der Eurozone, dass es auch in einer etwas solidarischen Richtung geht. Keine Ahnung, dass man die Bankenunion zu Ende bringt und dass man. Aber natürlich muss Italien auch beweisen in den nächsten Monaten und Jahren, dass es immer noch zuverlässig ist. Und deswegen Deswegen ist auch wichtig, dass eventuell eine Gentiloni-Regierung weitermacht, weil die wäre, glaube ich, zuverlässiger als andere Regierungen. Und ich kann auch verstehen, dass hier eventuell Misstrauen wieder sehr stark sein könnte Italien gegenüber, wenn da eine rechte Regierung ist. Und das wäre nicht gut, glaube ich, für die Reform in Europa.
Tonia Mastroboni, Berlin-Korrespondentin der italienischen Zeitung La Repubblica. Herzlichen Dank. Schlimmer geht's immer. Italien hat die Wahl in 4 Wochen, wissen wir mehr. Mein Name ist Uwe Berndt. Schönen Abend noch.